ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, ganz herzlich willkommen bei Alles Möhre oder was? Diesen Podcast hört ihr ja alle zwei Wochen in der ARD Audiothek und heute sprechen wir über eine der beliebtesten Gemüsepflanzen der allermeisten Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner und das ist, na, natürlich die Tomate. Wir sind
Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen
und ich bin Ralf Walter, ebenfalls Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Tomaten wollen wir natürlich auch wieder pflanzen, wenn die Zeit dafür reif ist bei uns im Alles Möhre oder was Beet. Bis dahin dauert es halt noch ein bisschen, aber damit es dann mit den Tomaten bei uns richtig gut läuft, aber natürlich auch bei euch, dreht sich heute fast die ganze Folge komplett um Tomaten.
Und dazu sind wir in den kleinen Ort Reden gefahren, der zur Stadt Pattensen gehört. Und Pattensen wiederum liegt in der Region Hannover. Wir stehen jetzt in dem Garten von Sibylle Maurer-Wohlatz. Sibylle ist beim BUND und der BUND, das ist natürlich der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und wenn ich gesagt habe, wir stehen im Garten, dann ist das ja richtig, aber wir stehen noch ein bisschen komfortabler, nämlich im Gewächshaus. Hier ist es kuschelig warm. Sibylle, ganz herzlichen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Ja, ich freue mich auch, dass ihr bei uns seid.
Wir wollen ja heute darüber sprechen, wie es dann irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen losgeht mit dem Anziehen von eigenen Tomaten, welche Fehler man da vermeiden sollte, welche Sorten vielleicht interessant sind und wie du es geschafft hast im vergangenen Jahr, das war ja eigentlich kein gutes Tomatenjahr, Sibylle, doch deine Tomaten ja ganz ordentlich da beieinander zu halten und auch eine tolle Ernte zu haben. Ne? Also da sprechen wir gleich drüber. Wie sieht denn dein Garten eigentlich aus? Da wollen wir mal kurz drauf gucken. Die Scheiben hier im Gewächshaus sind ja gut geputzt. Also wir sehen draußen Gemüsebeete. Da ist natürlich ja doch schon einiges, ne? Muss man sagen. Also ich sehe da Zwiebeln, oder?
Ich glaube, ich sehe Porree. Den haben wir im letzten Sommer geerntet oder gegen Herbst und hier steht er noch.
Das ist der sogenannte Winterporree, der überwintert, weil er frostfest ist und ist jetzt über Winter, weil der Winter recht mild war, weitergewachsen. Und wir ernten andauernd tollsten Porree. Also es ist eine ganz spezielle Wintersorte. Wir haben auch Winterheckenzwiebeln. Das ist sozusagen das erste Grün, was man ernten kann. Schnittlauch, Knoblauchschnittlauch. Dann habe ich schon Radieschen gesät und Pflücksalat. Dann habe ich einen Wintersalat ganz fein im Herbst ausgesät, der jetzt schon in kleinen Pflänzchen zu sehen ist. Und ansonsten haben wir die Beete den ganzen Winter über bedeckt gelassen, also mit allen Wildkräutern und Gemüse, was dann noch übrig war. Und erst jetzt mache ich sie nach und nach sauber, denn damit habe ich den Boden den ganzen Winter über schön bedeckt gehabt. Da sind Unmengen von Marienkäfer, die hier überwintert haben und andere Nützlinge. Und ich habe jetzt einen ganz tollen Boden, weil ich den Boden halt einfach geschützt habe im Winter.
Und ich habe da hinten was entdeckt, was bei uns im Beet ganz anders aussieht. Deshalb habe ich es kaum erkannt, aber ich glaube, es ist Grünkohl. Und hier ist er ungefähr fünfmal so groß wie bei uns, oder? Ganz hinten im Beet?
Ja, das ist eine ganz spezielle Grünkohlsorte, die wir aus der staatlichen Saatgutbank mal bezogen haben. Das ist der niedrige Krause, der wird gar nicht so hoch wie andere Kohlsorten. Den hatten wir letztes Jahr auf unserem Nutzpflanzenvielfaltsacker sozusagen gepflanzt und ich habe, weil der ja immer gegrubbert wird, denn habe die Pflanzen gerettet, um sie jetzt hier im Garten blühen zu lassen, damit wir davon Saatgut nehmen können und dann unter die Leute bringen können.
Also ich will es mal in einem Satz zusammenfassen. Wir haben hier ein Gartenparadies, in dem wir stehen, oder Martina?
Auf jeden Fall und ein Gemüseparadies.
Ja, man kann auch im Winter einiges machen und wir sind ja jetzt schon im Frühjahr so ein bisschen angekommen und gucken ja nun auf die leckeren Tomaten, die ja bei ganz vielen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern hoch im Kurs stehen. Es ist jetzt noch ein bisschen früh vielleicht, die ersten Samen in die Anzuchttöpfe zu bringen, die Tomatensamen, Sibylle?
Also ab Mitte März ist eigentlich eine gute Zeit auszusehen. Viele sehen ja schon im Januar aus. Da werden die nur so spillerig lang. Davon kann ich nur abraten. Es sei denn, man hat Gewächshäuser. Da kann man die natürlich früher aussehen. Also ab Mitte März und die besten Tage zur Aussaat sind tatsächlich, das habe ich von peruanischen Bauern gelernt, 5 Tage vor oder nach Vollmond oder in der Zeit dazwischen. Ich habe diesmal Tomaten genau zur schlechtesten Zeit gesät und siehe da, sie keimen wirklich schlecht. Das ist unglaublich. Also man kann das als Spötenkickerei ansehen, aber ich habe damit Erfolg.
Aber 5 Tage davor, danach oder in der Zeit dazwischen, das klingt irgendwie so nach immer, aber ist es nicht.
Nein, das ist die Vollmondzeit. Also vor und nach dem Vollmond.
Also dann müssen wir bei unseren Beeten auf dem Funkhausgelände auch dann den nächsten Vollmond abwarten und dann geht's rein mit den Samen da. Sibylle, warum sind denn Tomaten eigentlich so beliebt? Was meinst du?
Ja, einfach weil sie unglaublich gut schmecken, jedenfalls wenn man schmackhafte Sorten hat und weil sie einfach auch so appetitlich aussehen. Aber auch Gurken und Paprika sind ja auch sehr beliebt. Aber Tomaten sind tatsächlich laut Umfragen das liebste Gemüse hier bei uns in Deutschland.
Welche Sorte ist denn so deine Lieblingssorte?
Ich persönlich bevorzuge leckere Fleischtomaten. Und zwar die alten italienischen Sorten. Die sind einfach unglaublich robust und schmackhaft und tragen sehr viel. Das sind dann zum Teil nicht mehr zugelassene Sorten, die man auch nur über Erhalterringe bekommt. Und dann auch die alten, uralten deutschen Sorten oder auch Fleischtomaten aus Mittelamerika und Mexiko, wo ja die Tomate ursprünglich mal herstammt, die Kulturform. Und diese Sorten sind einfach lecker. Da gibt es auch gelbe, die heißen zum Beispiel Old German. Die sind vor ungefähr 200 Jahren mit den Mennoniten in die USA ausgewandert und irgendwann mal wieder zurückgekommen. Und auch so eine alte mexikanische Sorte, Oaxaca Jewel, ist unglaublich. Es ist auch eine gelbe Sorte mit einem wunderbaren Aroma, die einfach überreif werden kann.
Martina, wie hieß die Sorte?
Oaxaca Jewel.
Oaxaca.
Oaxaca Jewel.
Okay.
Es ist nur ein X geschrieben. In der Mitte, X.
Ich muss das einmal aufschreiben und dann klappt es besser. Du hast gerade gesagt, die sind nicht mehr zugelassen. Wenn etwas nicht mehr zugelassen ist, dann klingt das für mich immer so nach, man darf das nicht mehr anbauen, man darf es nicht mehr essen, das wird giftig. Ich weiß nicht, warum sind die nicht mehr zugelassen? Und warum baust du sie trotzdem an?
Also zugelassene Sorten in Europa sind die Tomaten, die in der Regel große Unternehmen haben zulassen lassen, in einem sehr komplizierten Prozess, der auch relativ viel Geld kostet und die dann auf der EU-Sortenliste sind. Die darf man nicht nachbauen. Das heißt, ich kann jetzt nicht die Samen nehmen und die dann immer wieder bei mir anbauen und dann auf Pflanzenbörsen abgeben. Das ist aber gar kein Problem, weil es gibt unendlich viele nicht zugelassene Sorten, die ehemals vielleicht früher alte deutsche Sorten zugelassen waren, von denen es auch ganz wunderbare gibt, wie zum Beispiel Haubners Vollendung, Beimes Erntesegen, Frühe Liebe, die aber frei verfügbar sind, weil wir können dieses Saatgut untereinander tauschen. Es liegt auch in der Saatgutbank, in der staatlichen Saatgutbank, damit es überhaupt ja erhalten wird erstmal und nicht irgendwie verloren geht. Aber indem wir zum Beispiel diese alten, nicht zugelassenen Sorten jedes Jahr möglichst oder wenn wir es nicht schaffen, alle 2-3 Jahre anbauen, gewöhnen wir diese Sorten an unseren Boden, an unser Klima und auch an die Klimaveränderung, weil wir nehmen ja immer nur Saatgut von den ersten besten Früchten, die einer gesunden Pflanze. Und so selektieren wir über viele Jahre Saatgut. Das ist auch in der Region Hannover passiert mit dem Roten Heinz, der in einer Gärtnerei der Nachkriegszeit noch angebaut worden ist, die dann geschlossen hat. Der Gärtner, der dort mal gearbeitet hat, hat es zu Hause, das Saatgut weitervermehrt. Und ich habe von dem Sohn des Gärtners vor vielen Jahren mal dieses Saatgut bekommen mit der Bitte, es zu erhalten.
Was für Geschichten, kann ich nur sagen.
Ja, und da man nicht mehr weiß, wie dieses Saatgut mal hieß, heißt er Roter Heinz. Und durch dieses über 30, 40 Jahre immer wiederholte Anbauen ist natürlich über Selektion letztendlich eine eigene Sorte entstanden, weil sie ist sicherlich ganz anders als das, was mal in der Nachkriegszeit dort angebaut worden ist, wenn man es untersuchen würde.
Und noch eine Rückfrage zu deiner Antwort. Du hast diese ganzen tollen Namen gesagt und die kommen aus Mexiko und aus Peru und alles Mögliche. Wenn ich das auch anbauen möchte, wie komme ich an dieses Saatgut dran?
Ja, es gibt Erhalterringe, zum Beispiel den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt im Internet zu finden unter www.nutzpflanzenvielfalt.de oder die Arche Noah in Österreich oder der Fern in Brandenburg, auch ein Erhalterring. Das kann man alles im Internet finden. Das sind seriöse Organisationen, die eine Vielfalt anbieten, wo man das bestellen kann. Oder bei unseren Saatgutbörsen, zum Beispiel in der Region Hannover und auch in Braunschweig und in Hildesheim, jedes Jahr zwischen Ende Januar und Anfang März bietet eine ganze Truppe von Erhaltern das Saatgut an und da kann man es auch erstehen.
Okay, das ist ja zu spät, da müssen wir andere Wege gehen, wenn man sowas Besonderes dann haben möchte.
Ja, übers Internet bei den Erhalterringen bestellen.
Und das ist auch noch nicht zu spät, ne? Das kommt noch rechtzeitig jetzt an.
Also, wenn man das noch bis Anfang April aussieht, ich habe ganz oft schon ganz spät nochmal Sorten ausgesät und die haben wunderbar getragen und sind gewachsen. Gar kein Problem.
Gut, dann gucken wir doch jetzt mal darauf, wie das tatsächlich dann so vonstatten geht, wenn ich meine Tomatensamen habe, Sibylle, und dann anfange vielleicht in einigen Tagen auf der Fensterbank da die kleinen Anzuchttöpfchen zu füllen. Was sollte denn da erstmal für Erde rein?
Ja, also ich nehme sterilisierte Anzuchterde, also die keimfrei ist und wo keine Wildkrautsamen drin sind. Die gibt es zu kaufen und in der Regel ist das auch Qualitätserde. Wenn ich dann die Jungpflanzen, also die dürfen nicht zu spillerig klein sein, sondern sie müssen schon kleine, gut entwickelte Tomatenpflänzchen sein, topfe, bevor ich sie Mitte Mai nach den Eisheiligen ins Freiland setzen kann, dann nehme ich ein gutes Substrat mit Komposterde, Rindenhumus, also nicht Mulch, sondern dieses ganz feine, sozusagen wie Walderde. Das gibt es auch zu kaufen. Nicht überall, aber man muss fragen. Und dazu kommen dann Kalk, und zwar guter Gartenkalk, Gesteinsmehl. Ich mische dann auch schon ein bisschen Bio-Volldünger, Tomatenvolldünger rein und topfe die dann in so ein Gemisch. Und erst wenn die Pflanzen wirklich gut entwickelt sind im Topf, dann kommen sie ab Mitte Mai ins Freiland. Im Gewächshaus kann man sie schon früher setzen natürlich.
Wie viele Tomaten ziehst du so in jedem Jahr an?
Ja, wir haben ja einen großen Acker, wo wir viele Sorten erhalten. Da haben wir immer so ungefähr 160 Pflanzen, aber nicht 160 Sorten. Also das sind dann weniger Sorten, vielleicht so 60, 70 Sorten. Und im Garten habe ich auch nochmal ungefähr 50 bis 70 Sorten, je nach Jahr und Platz.
Isst du die dann alle selber hinterher?
Na klar. Naja, wir essen die verarbeitet dann. Also wir freuen uns auf die ersten frischen Tomaten und die Familie wird natürlich auch mit versorgt. Und unsere Ackergruppe versorgt sich natürlich auf dem Acker auch mit frischen, leckeren Tomaten. Aber alle Überschüsse landen dann im Kochtopf und werden zu Tomatensauce gemacht. Ordentlich mit Basilikum und Zwiebel und Knoblauch, den wir übrigens hier auch haben.
Ja, Martina verdreht schon wieder die Augen, wenn es um solche leckeren Soßen geht.
Wenn es ums Essen geht, dann...
Dann wird das Kochen teils abgefüllt in vorher ausgekochte Gläser, wo auch die Deckel ausgekocht sind, Twist-off. Und das hält dann 1-2 Jahre locker.
Und dann könnt ihr immer im Winter eigene Tomatensauce essen?
Genau, Pizza mit eigener Tomatensauce.
Wie schön.
Ja, ich glaube, bei dir steht auch bald ein Gewächshaus irgendwo und dann 50 Tomatenpflanzen schaffen wir nicht bei uns in den kleinen Beeten.
Wollen wir nicht noch ein Beet, nur so ein Tomatenbeet, nur für Tomatensauce, für Pizza? Oh.
Ja, also warum nicht? Wir können es uns ja mal überlegen. Ne? Die Zeit ist ja noch so ein bisschen vorhanden.
Ich finde, das ist eine ziemlich gute Idee. Wir machen ein reines Tomatenbeet.
Klar, reines Tomatenbeet heißt schon ein bisschen Abstand zwischen den Pflanzen, damit die gut durchlüftet sind. Aber ich setze dann auch als Frühkultur zum Beispiel Salate erstmal zwischen die geplanten Löcher, wo die Tomaten reinkommen. Oder Feldsalat oder Zwiebeln und vor allen Dingen Basilikum. Basilikum geht sehr gut mit Tomaten zusammen. Und für die Bodengesundheit lasse ich immer ein paar Ringelblumen stehen, die sich hier selber versamen und pflanze auch Tagetes, weil beide Pflanzen sehr positiv auf die Bodengesundheit wirken und schädliche Nematoden sozusagen reduzieren.
Was ist das?
Ja, Nematoden ist eigentlich eine große Gruppe von kleinen Bodenlebewesen, von denen manche sehr nützlich sind, aber manche halt auch schädlich. Und die Schädlichen, die knabbern dann an den Wurzeln, zum Beispiel von Salatpflanzen, sodass die vermickern und man die so rausziehen kann.
Hast du denn eine Tomate, so eine Sorte für Anfängerinnen und Anfänger, wo eigentlich gar nichts schieflaufen kann?
Ja, im Grundsatz sind das alle guten Cocktailtomaten, weil die sind erstmal pflegeleicht, weil in der Regel reifen sie etwas früher und ja, sie schmecken dann auch sehr fluffig. Also da gibt es rote, gelbe, rosane, weißgelbe, ganz tolle weißgelbe Sherry-Tomaten. Ja, und da gibt es auch den Onkel Gustav. Das ist eine alte Haussorte, die köstlich schmeckt.
Also ist das dein Onkel gewesen?
Nein, das ist nicht mein Onkel. Das ist eine tatsächlich vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt mal aufgegabelte Sorte aus einer Familie.
Onkel Gustav.
In Niedersachsen, genau. Und was ich auch sehr gerne mag, sind ein paar tolle neue Züchtungen, die frei verfügbar sind. Es gibt in den USA eine Tomaten-Community, sage ich mal so, die Züchter sind und ihre Tomaten nicht irgendwo mit einer Lizenz beleben. Und da gibt es tolle Sorten aus der sogenannten Artisan-Reihe, Artisan Blush Tiger, köstliche, etwas größere Cocktailtomaten, länglich, die hoch aromatisch sind, sehr gut tragen, dank dieser tollen Initiative der amerikanischen Züchter-Community.
Also vielleicht packen wir davon dann auch einige in unser Tomatenbeet für die Tomatensoße.
Auf jeden Fall. Wenn wir Gärtnern und Unkrautjäten immer mal so ein bisschen naschen.
Also bei den Beikräutern, ne? Da sind wir dann. Und dann gibt es immer eine kleine Belohnung für uns. Gut, also unsere Tomaten sind dann, sagen wir mal, jetzt auf der Fensterbank schon so ganz gut zurechtgekommen, haben sich ein bisschen besser oder sehr gut natürlich entwickelt. Wir haben sie schon umgetopft. Was müssen wir hinsichtlich der Klimaverhältnisse beachten?
Also wenn wir die Tomaten pflanzen, wissen wir ja im Mai noch nicht, wie das Wetter sich im Sommer entwickelt. Sehr berüchtigt sind ja im Juli, August Dauerregen, wo das Wetter insgesamt kühler ist und es wirklich lang anhaltend, stundenlang regnet oder nächtelang. Und bei diesem Klima werden sich ganz bestimmte Pilze exponentiell, also gigantisch schnell vermehren. Das ist die Kraut- und Braunfäule, lateinisch Phytophthora infestans. Und die besiedeln dann die gesamten Blätter der Tomaten und auch die Stängel. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen vorbeugen. Und das Vorbeugen fängt tatsächlich an bereits bei der Pflanzung und dass wir nämlich mit in das Pflanzloch guten Kompost tun. Weil Kompost ist das wirklich Gold des Gärtners und stärkt die Pflanzen. Und mit dabei brauchen wir Gesteinsmehl und Kalk, also guten Gartenkalk, nicht diesen ätzenden, sondern den leicht verträglichen feinen Gartenkalk. Und ich tue auch immer ein paar Hornspäne oder Bio-Volldünger mit rein, sodass die Pflanzen über die ganze Vegetationszeit genug Nährstoffe haben und auch genug gestärkt sind. Und was ich dann zusätzlich mache, ist, dass ich sie ab und zu mal stärke mit Brennnessel-Tee oder Brennnessel-Jauche. Jauche muss man sehr stark verdünnen, kann die Pflanze damit gießen. Mit Beinwell-Tee oder Jauche muss man auch die Jauche stark verdünnen und damit gießen, weil in beiden Pflanzen ist sehr viele Kieselsäure drin. Und auch in Ackerschachtelhalm ist besonders viel Kieselsäure drin. Und die Kieselsäure stärkt die Zellwände und macht sie dann weniger anfällig für Angriffe von außen, also Pilze und kleine Tierchen. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und wenn dann das Wetter tatsächlich so ist, dass es dauerregnet, dann gibt es noch zwei Hausmittel, die helfen. Das eine ist Lecithin. Das gibt es in Drogerien als Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen.
Hast du das ausprobiert einfach so oder wusstest du das schon?
Ich habe es ausprobiert und ich habe es in einschlägiger Fachliteratur gelesen, wo Versuche gemacht worden sind mit Lecithin. Das wird dann verdünnt und die ganze Pflanze wird damit eingenebelt und legt einen ganz hauchfeinen Film über die Blätter und die Stängel, sodass Pilze keine Angriffsfläche mehr haben. Und wenn es dann wirklich dolle regnet und nicht mehr aufhören will, dann spritze ich auch jede Woche mit hochverdünntem Backpulver. Da muss man genau die Dosierung sich anschauen. Backpulver oder Bullrichsalz. Und zwar auf 1 Liter nur 5 Gramm, nicht mehr. Noch besser ist, wenn man viele Tomaten anbaut, kann man sich auch im Internet Kaliumhydrogencarbonat bestellen. So eine Dose von 500 Gramm. Denn Tomaten sind ja sehr kaliliebend. Die haben ja einen hohen Bedarf an Kali. Und damit spritzen wir dann alle paar Tage die Tomaten komplett. Und wir haben damit gute Erfolge gehabt, um sie vor dieser berüchtigten Kraut- und Braunfäule zu schützen.
Ist das auch das, was du im vergangenen Jahr gemacht hast? Denn du hattest ja mir mal gesagt, du hattest einen guten Ertrag, obwohl das Tomatenjahr 2023 ja ein ziemlich schlechtes war.
Ja, kann ich sagen. Dieses konsequente Spritzen hat viel gebracht. Also wir haben es nicht bei allen geschafft und von daher hatten wir einen guten Vergleich, dass es wirklich wirkt. Und dann haben wir natürlich auch manchmal den absoluten Hitzesommer. Cocktailtomaten wachsen trotzdem gut, aber gerade die leckeren Fleischtomaten, wenn sie dann in der prallen Sonne stehen, und zwar in der Sonne, die von frühen Nachmittag bis zum späten Abend im Grunde von Westen intensiv auf die großen, prallen, auch mit Wasser gefüllten Früchte sozusagen scheinen, die können dann mal Sonnenbrand kriegen. Sonnenbrand ist zwar ungefährlich, also da schrumpelt dann die Haut ein und wird hart auf der Seite.
Wie bei uns.
Ja, genau. Man kann die andere Seite der Tomate noch essen, aber es ist einfach schade bei den schönen großen Tomaten. Und da gibt es den Trick, rechtzeitig mit der Tomatenpflanzung schlanke, hohe Blumen zum Beispiel zu pflanzen im gehörigen Abstand Richtung Westen.
Sonnenblumen vielleicht?
Nein, Sonnenblumen sind zu stark zehrend, also weil die machen Wurzeln, die gehen unglaublich in die Breite. Sondern ich nehme dann lieber zum Beispiel Zinnien, die ich parallel aussehe, oder auch hochwachsende Tagetes. Und die beschatten dann die Pflanze. Und falls es einen Regensommer gibt, dann schneidet man die Blümchen einfach ab und lässt die Pflanze gut durchlüften durch den Westwind.
Wo pflanze ich denn so eine Tomate dann am besten hin? Also einerseits soll sie Sonne kriegen, damit ja auch die Früchte irgendwie rot werden. Andererseits vielleicht auch nicht zu viel Regen abbekommen. Also gibt es so einen idealen Standort?
Naja, die Pilze, die fliegen überall in der Luft rum. Das heißt, auch wenn ich so ein Tomatenhäuschen habe, können die Pilze dort auf der Pflanze landen, weil ja durch die hohe Luftfeuchtigkeit auch auf den Pflanzenblättern viel ist. Meine Erfahrung ist, dass es am besten ist, die Pflanzen gut durchlüften zu lassen. Also wir haben auf dem Acker ordentlich Wind, sodass nach einem kurzen Regen die Pflanzen wieder ganz schnell trocken sind. Und auch hier im Garten machen wir es so, dass wir immer den Westwind nutzen, damit die Pflanzen wieder schnell trocknen.
Das ist also dann der Föhn für die Tomaten, der Westwind.
Und wenn wir jetzt so einen warmen, heißen Sommer haben, wie gieße ich Tomaten richtig? Also 3 Wochen in Urlaub fahren und nichts passiert ist wahrscheinlich, danach sind sie tot.
Das hängt ganz stark vom Boden ab. Wir haben also den besten Boden bei uns auf dem Acker. Das ist ein guter Bördeboden, der sehr wasserhaltefähig ist. Und dort gießen wir die Tomaten nur an beim Pflanzen. Und wenn wir mal Pech haben, dass es ein extrem trockenes Frühjahr ist, dann gießen wir sie am Anfang etwas an. Für den Rest des Jahres machen wir gar nichts mehr.
Das macht ihr tatsächlich so?
Ja, wir müssen ja das ganze Wasser irgendwo herholen. Das ist schwierig, denn Tomaten können bis 1,80 Meter tief wurzeln. Das heißt, sie holen sich aus tieferen Bodenschichten Wasser.
Heißt das dann auch, wenn ich die zu häufig gieße, wird die Tomate faul und bildet keine langen Wurzeln aus?
Genau, die Tomaten gewöhnen sich natürlich daran, das Wasser da zu holen, wo es ist. Und wenn sie kein Wasser finden, gehen sie immer tiefer. Aber wenn ich jetzt einen Sandboden habe, also einen stark sandhaltigen Boden, da wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, die nur einmal anzugießen. Da muss ich schon die Pflanze beobachten und dann gucken, wann immer ich sie gieße. Und vor allen Dingen alle Tomaten, die in Kübeln sind, die müssen regelmäßig gegossen werden. Am besten früh morgens.
Und dann gucke ich auf den Topf und steche mit dem Finger so ein bisschen rein. Und wenn ich merke, oben ist auch schon wieder alles trocken, dann gieße ich da wieder nach. Oder wie sollte ich es machen?
Also bei richtigem Hitzewetter wässere ich die Kübeltomaten jeden Tag, weil Kübel einfach schnell austrocknen.
Und was ist da so dein Tipp? Am besten Regenwasser irgendwo sammeln und damit die Tomaten gießen oder Leitungswasser?
Also allein aus Wasserspargründen ist Regenwasser optimal. Und manche haben ja auch eine Grundwasserpumpe. Und Leitungswasser kann man natürlich auch nehmen. In der Regel ist ja Leitungswasser kalkhaltiger, also von daher gar nicht so schlecht. Regenwasser hat ja kaum oder gar kein Kalk drin.
Wir hatten ja schon gerade Cocktailtomaten angesprochen, dass die relativ einfach sind. Die muss man nicht ausgeizen, ne? Die kann man, also Buschtomaten, die können einfach so wachsen. Ich glaube, alles, was in die Höhe wächst zum Teil, muss aber ausgegeizt werden, ne? Das heißt, andere Triebe nimmt man weg. Welche nehme ich weg? Welche lasse ich dran? Was passiert, wenn ich das nicht mache? Wie ist das?
Also große Tomaten, Fleischtomaten lasse ich nur eintriebig ziehen und geize sie regelmäßig aus. Das heißt, die kleinen Triebe, die in den Achseln sind, die nehme ich immer raus. Bei normalen Tomaten, die kann ich schon mal zweitriebig auch ziehen und geize sie dann auch aus. Aber auch Cocktailtomaten müssen ausgegeizt werden, weil die sonst auch so wild wachsen. Und wenn ich unendlich viele Triebe habe, dann reifen die Tomaten, dann werden die nicht mehr so groß. Im Grunde genommen ist es nur so, dass ich manche Wildtomaten, die ich einfach nur irgendwo auf den Kompost hinsetze oder in irgendein Beet, dass ich nur die wild wachsen lasse. Also jede Tomate muss schon behutsam ausgegeizt werden, je nach Sorte. Und Cocktailtomaten kann ich aber durchaus 2, 3 oder sogar 4-triebig ziehen. Da wird jeder Trieb dann an einem extra Stock angebunden.
Du hast ja gerade Wildtomaten angesprochen. Da hatte ich auch mal eine, Humboldti. Ja. Kennst du die?
Oh ja, die Humboldti habe ich vor langer Zeit mal aus der staatlichen Saatgutbank bestellt. Das ist schon, ich weiß nicht, 25 Jahre her. Und da gibt es ja auch eine schöne Geschichte dazu. Und zwar, dass Alexander von Humboldt, die tatsächlich, als er in Venezuela war, dort also die Samen mitgenommen hat und dann im Botanischen Garten zu Berlin abgeliefert hat und dadurch diese Sorte erhalten ist. Man weiß allerdings bis heute nicht genau, ob es tatsächlich eine Wildtomate ist oder schon eine ganz frühe Kulturform, weil ja die Ureinwohner Venezuelas auch schon Tomaten angebaut haben, die sie aus Wildtomaten selektiert haben und größer gezüchtet haben und dann halt die immer größer geworden sind über die Jahrhunderte. Also von daher weiß man nicht, ist es schon eine frühe Kulturform oder eine echte Wildtomate. Aber sie ist etwas Besonderes, weil sie extrem widerstandsfähig gegen diese Kraut- und Braunfäule ist. Ich hatte vor vielen Jahren mal im Garten 2 Pflanzen, die hier noch im November standen. Und da war ich wirklich baff, die wirklich vital immer noch neue Triebe gebildet haben. Ja, und von daher kann ich diese natürlich sehr empfehlen für faule Gärtner. Ich bin ja manchmal auch eine faule Gärtnerin.
Dann ist das auch was für uns, oder?
Das klingt erstmal ganz gut, kommt auch ins Tomatenbeet, wenn wir das wirklich machen sollten. Grüße an die Kollegen, die für unsere Flächen verantwortlich sind.
Also Humboldti, ich glaube, ich erinnere mich, so murmelgroße Früchte und Humboldti.
Größer
als eine Murmel. Große Murmel.
Humboldti ist schon wie eine kleine Cocktailtomate, so länglich, ja.
Und mit Doppel-I am Ende. Humboldti, genau.
Humboldti 99 genau genommen.
Humboldti 99, Mensch, was wir hier alles lernen.
Wenn ich so eine große Tomate habe, keine Buschtomate, lasse ich die eigentlich unendlich in die Höhe wachsen oder wachsen die überhaupt unendlich in die Höhe oder ist irgendwann Schluss?
Ja, die wachsen so lange in die Höhe, wie das Klima warm und angenehm ist und ich muss sie auch oben nicht einkürzen. Ich lasse sie eigentlich, wenn sie vital wächst, immer weiter hochwachsen.
Gut, wir haben ja den Phytophthora-Pilz schon angesprochen und auch die damit verbundene Kraut- und Braunfäule. Ich glaube, irgendwann erwischt es jede Tomate, ne? Also es gibt, glaube ich, keine total resistente Sorte.
Das ist richtig. Es gibt mehr oder weniger anfällige Sorten. Über die Selektion versucht man natürlich immer nur von den ganz gesunden Pflanzen wieder Saatgut zu nehmen, um die Pflanzen dann so ein bisschen widerstandsfähiger zu machen. Aber letztendlich wird keine Tomate überleben, wenn sie unendlich lange mit diesem Pilz befallen ist.
Ich hatte auch Tomaten mal auf dem Balkon und wo wir jetzt so gerade beim Thema es wird nicht so richtig gut sind, da sind die, glaube ich, die Ansätze sind so schwarz geworden. Den Rest konnte man, glaube ich, noch essen, aber die Tomate hatte so eine schwarze Stelle.
Ganz unten, ne?
Das nee, stimmt, am Blütenansatz, ja, ganz unten war es, genau, ganz unten. Mhm.
Ja, das ist die Blütenendfäule, das ist ein Mangel an Calcium und Kalium in der Frucht. Das heißt, dass durch Hitzestress oder durch zu starkes oder zu wenig Wässern, also zu unregelmäßiges Wässern, der Ballen sollte immer gleichmäßig feucht sein, gerade in so einem Kübel, dann die Pflanze nicht mehr richtig versorgt wird und ans Ende der Frucht nicht mehr die Nährstoffe rankommen.
Was machen wir dann?
Also es gibt einen Trick, wer Biohühner Mist hat, kann in einem 10-Liter-Eimer den auflösen und damit gießen, weil da ist ganz viel lösliches, vor allem Calcium drin, das dann mit in einen 10-Liter-Eimer kommt und die ganze Pflanze damit durchgewässert wird, damit sie genug sozusagen in allen Wurzeln ja, die Nährstoffe bekommt.
Dann sollte ich also noch irgendwo in der Nachbarschaft jemanden haben, der Hühner hält.
Wir haben doch schon eine Hühnerfolge gemacht.
Genau, also wer noch ein bisschen Platz im Garten hat und sich sagt, ein paar Hühner wären ganz ordentlich, gerne mal reinhören.
Und dann sind wir jetzt so vielleicht so mit den Pilzen und Krankheiten durch, aber was ist mit Blattläusen?
Also Blattläuse können sich natürlich leicht, wenn man die kleinen Pflänzchen anzieht in der Wohnung oder auch im Gewächshaus, können sich leicht die grünen Blattläuse vermehren. Die sind ja auch irgendwie überall. Und da spüle ich die Jungpflanzen in den Töpfen einfach ab, um die zu reduzieren. Aber spätestens, wenn ich die Pflanzen gesetzt habe im Garten, dann reguliert sich das alles von selber, wenn man genug Nützlinge hat. Also Marienkäfer, Florfliegen, Schwebfliegen, die mit ihren Larven dann unendlich viele Blattläuse fressen.
Sehr gut.
Unsere kleinen Helfer kommen dann von ganz allein. Also einfach ein bisschen vielleicht auch abwarten und nicht gleich in Panik verfallen.
Etwas zeitverzögert kommen die immer. Die Nützlinge sind immer zeitverzögert, etwas später als die sogenannten Schädlinge und futtern die dann auf.
Also Martina, ich glaube, nach dem, was wir hier heute wieder alles erfahren haben, kann bei den Tomaten in diesem Jahr dann später nichts richtig schieflaufen, oder?
Klingt jetzt erstmal so. Das Wetter haben wir nicht im Griff. Wenn es nur regnet und sie einfach nicht rot werden, dann haben wir ein Problem. Aber vom Prinzip her glaube ich, das wird gut.
Aber wir haben ja auch gehört, es gibt auch Tomaten, die werden gar nicht rot, die bleiben gelb oder werden grün, gelb gestreift und sowas. Also da ist ja für jeden Liebhaber, für jede Liebhaberin was dabei. Wie viele Sorten gibt es denn überhaupt?
Also es gibt zugelassene Sorten in der Europäischen Union, gibt es ungefähr 450 rund. Also nur die, die registriert sind. Aber weltweit gibt es 20.000 bis 30.000 Sorten, die aber nicht alle zugelassen sind, wobei das eine ganz vage Zahl ist. Weil wenn ich jetzt allein schaue in Mittelamerika, da hat ja jedes Dorf eigene Sorten. Und ich komme in das nächste Dorf, da sind wieder andere Sorten. Sodass es sich wirklich multipliziert und niemand hat all diese Sorten gezählt. Von daher ist mein Ziel, ganz ehrlich gesagt, nicht 1.000 Tomatensorten zu sammeln und zu erhalten, sondern mich auf tolle alte Sorten, die erhaltenswert sind, die gut schmecken, zu konzentrieren und durch Auslese die zu verbessern über die Jahre. Das halte ich für sehr viel lohnender als so diesen Hype. Ich habe jetzt schon 995 Sorten in meinem Garten. Oder, weil die kann ich ja gar nicht jedes Jahr anziehen. Ich kann ja jedes Jahr nur eine bestimmte Anzahl von Sorten anziehen. Und wenn ich selektiere, baue ich nicht eine Tomate nur an, sondern von derselben Sorte 5 bis 10 und nehme dann nur Saatgut von den besten.
Martina, 995 wären es bei uns nicht. Was ist unser Ziel? Was meinst du? Was schaffen wir?
An Sorten 10 fände ich gut.
Ja, das nehmen wir uns mal vor. 10. Und dann haben wir ordentlich was zu tun und zu essen und zu naschen. Ja, dann jetzt an dieser Stelle erstmal ein kurzes Dankeschön an Sibylle Maurer-Wohlertz vom BUND. Wir sprechen gleich nochmal, aber kommen jetzt erst wieder einmal zu unserem Profi-Tipp aus den Herrenhäuser Gärten. Wir haben ja jetzt Ende März und es wird in den nächsten Tagen und Wochen viel gepflanzt in den Gärten. Und vielleicht soll direkt neben den Rosen im Garten eine Begleitpflanze in den Boden kommen, damit der Bereich etwas abwechslungsreicher wird. Und die Frage ist dann ab und an, welche Pflanzen sind denn überhaupt gute Rosenbegleiter? Und darüber habe ich mit dem Landschaftsarchitekten und Betriebsleiter der Gärten mit Hans-Karl von Bodecker gesprochen. In vielen Gärten steht ja oft Lavendel bei den Rosen, aber eigentlich passen Rosen und Lavendel, ja, sagt man immer oder sagt man oft, nicht so optimal zusammen. Warum eigentlich nicht?
Ja, also optisch würde ich das nicht unterstreichen, aber die Standorteigenschaften sowohl von Rosen als auch von Lavendel passen eigentlich nicht so gut zusammen. Rosen brauchen einen schweren, tiefgründigen Boden, die sind Starkzehrer, und Lavendel möchte eigentlich eher einen durchlässigen Boden. Und volle Sonne mögen sie beide, aber diese Ansprüche an Substrat, die sind eben eigentlich nicht passend für die beiden.
Was wären denn vielleicht passendere Rosenbegleiter?
Da lässt sich ganz, ganz viel aufzählen. In erster Linie sollte man Rosen kombinieren mit jeweils den passenden Komplementärfarben. Also Rosen blühen ja in unterschiedlichsten Farben und da muss man also etwas wählen, was dann eben zu der Blütenfarbe passt. Und es ist also auch so, dass Rosen eben ja anfällig sind, zum Beispiel gegen diesen Rosenrost, gegen Mehltau. Und Rosen sollten also solitär stehen. Also die müssen wirklich aus der Fläche auch rausschauen. Wenn man die so ein bisschen versteckt in ähnlich hohen anderen Stauden, dann entsteht ein Milieu, was eben Pilzsporen begünstigt, was Feuchtigkeit hat, und das mögen Rosen eben nicht.
Und was wären jetzt vielleicht dann bessere Rosenbegleiter?
Ja, zum Beispiel die Schafgarbe. Achillea ist sehr schön, gibt es auch eben flach. Es gibt viele andere, Geranium, Storchschnabel, die eben da eine geeignete Kombination wären. Oder Katzenminze.
Das sind ja alles ja sehr interessante Pflanzen, die du da gerade genannt hast. Welche wäre denn dein Favorit, wenn du eine Rose hättest?
Also mein Favorit wäre in jedem Falle die Schafgarbe, weil es sie in allen Farbnuancen gibt, in leuchtenden, tollen, knalligen Gelbtönen, in weiß, in cremefarbenen, eben gedrungen und auch vom Blatt was völlig anderes als dieses glänzende, dunkle Rosenblatt, so was ganz Filigranes, was so schön gefiedert ist, das lässt sich gut kombinieren, gefällt mir sehr gut.
Ja, soweit der Profitipp aus den Herrenhäuser Gärten, heute mit Hans-Karl von Bodecker. Und wir sind jetzt nochmal kurz zurück bei den wunderschönen Tomaten. Bei mir privat werden 2 oder 3 im Kübel auf der Terrasse stehen. Und dank der Tipps von Sibylle hoffe ich auf viele gut schmeckende Früchte, natürlich auch bei euch. Soll alles gut gedeihen und werden natürlich. Und wie ist das bei dir, Martina? Hast du neben den Tomaten in unseren alles Möhrebeeten, die da ja irgendwann auch stehen werden, privat auch was geplant in Sachen Tomaten?
Ich nehme mir vor, auf jeden Fall, so 2 vielleicht, 2 oder 3. 2 wären es wahrscheinlich. Von den Sorten bin ich noch nicht entschieden, aber ich glaube, ich lasse mich inspirieren von heute.
Old German.
Ja, irgendwas Besonderes. Also eine kleine Frucht, so Cocktailtomaten vielleicht. Was Robustes und dann was auch noch vielleicht so ein bisschen fancy aussieht.
Sibylle, dein Tipp für Martina. Fancy soll es aussehen, cocktailmäßig und robust. Und schmecken natürlich auch noch für Soßen und alles Mögliche.
Was für ja, die Tomatensauce für die Pizza, genau. Und pur, also roh.
Ich glaube, die Tomate gibt es nicht, oder?
Eine Tomate für alles gibt es nicht, nein. Aber ich kann dir sehr empfehlen, nimm doch mal so eine Neuzüchtung, Artisan Blush Tiger, dann die Humboldti und dann den Onkel Gustav. Und wenn du noch eine Fleischtomate haben willst, nimm doch die aus Mexiko, die Oaxaca, Oaxaca Jewel.
Die, ja, genau, vielen Dank. Werde ich ausprobieren.
Wie diese Tomate tatsächlich richtig geschrieben wird, das seht ihr bei uns im Gartenblog. Und da könnt ihr dann auch noch ganz viele tolle Tomatenfotos sehen, die wir von Sibylle bekommen haben, damit ihr so einen kleinen Anreiz habt, vielleicht was bei euch dann demnächst im Garten stehen könnte oder im Kübel auf dem Balkon. So, Sibylle, jetzt nochmal ein ganz, ganz dicker, großer Dank dafür, dass du uns ja in dieser Folge so viel Wissenswertes über die Tomaten ja gesagt hast. Also ich glaube, wer die Folge hört, Martina, der kann nichts schief gehen.
Auf jeden Fall wird er ein großer Tomatenfan oder sie.
Also vielen Dank dafür.
Ja, ich danke euch auch ganz herzlich, dass ihr hier in meinem Garten wart oder in unserem Garten.
Ich würde fast sagen, wir kommen nochmal wieder in einigen Monaten, denn hier sind so viele tolle Pflanzen zu sehen, da könnte man nochmal eine eigene Folge drüber machen.
Man könnte auch so eine Tomatenblindverkostung machen. Wie heißt welche Tomate, die man dann isst?
Und ich reiche sie dir und du kostest dann natürlich, nicht?
Genau, und ich sortiere dann nach Geschmack.
Ja, das könnt ihr sehr gerne machen. Also Ende Juli, Anfang August, da gibt es meistens die Tomatenschwämme.
Dann sind wir da.
Deal.
Merken wir uns. Ja, und das war dann auch unsere Folge rund um die so unglaublich beliebten Tomaten. Und wir wünschen euch in diesem Jahr viel Glück dabei und eine reiche Ernte. Und wie gesagt, Fotos von Tomaten und auch von der Huachaca, ja, wie auch immer geschrieben wird, bei uns im Gartenblog auf ndr.de/ndr1niedersachsen. Und bei Gartenfragen erreicht ihr uns über die Mailadresse garten@ndr.de oder sendet uns eine Sprachnachricht über die NDR-App. Und wenn euch gefällt, was wir machen, wäre auch ein Abo natürlich sehr schön, nicht wahr?
Absolut.
Die nächste Folge von Alles Möhre oder was, die hört ihr dann in 14 Tagen und natürlich in der ARD-Audiothek.
Und in 2 Wochen, da geht es dann natürlich auch wieder um Gemüse, sicherlich, sollen wir ja viel von essen. Und das ist dann auch schon eine super Überleitung zu unserem Podcast-Tipp. Da geht es nämlich auch um Gesundheit. Frag dich fit, der Gesundheitspodcast mit Anne und Doc Esser. Und in der aktuellen Folge, da geht es um die Ursachen von Bluthochdruck. Jeder und jede dritte Deutsche hat ihn und bei Frauen steigt das Risiko dafür mit den Wechseljahren enorm an. Doc Esser und Anne sprechen über die Ursachen und darüber, wie ihr so Bluthochdruck in den Griff bekommt. Bestimmt auch mit viel Gemüse essen, zumindest als Teil.
Ja, also Gemüse esse ich heute auch ganz viel, versprochen. Und ja, wie immer am Ende wünschen wir euch viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.